Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Das erste Album war Top 10, das heißt 2008. Und dann kommt aber diese Erkenntnis, oder es nicht wahrhaben wollen, dass es schon wieder vorbei ist. Und dann musst du eben dieses Durchhaltevermögen haben und auch die Grundvoraussetzung, dir nicht so viel zu schade zu sein. Das heißt, ich habe quasi mit einem Klappbett und einer Isomatte und einem nicht ganz so guten Schlafsack, mittlerweile habe ich einen Daunenschlafsack, haben wir halt irgendwo Backstage oder in Kinderzimmern bei Veranstaltern oder in leerstehenden Kneipen, haben wir halt gepennt, wo wir auf Tour waren. Also friss oder stirb, ich will es jetzt gar nicht so dramatisch, wir haben ganz, ganz tolle, schöne immer noch Freundschaften auch dadurch. Also das Leben eines Künstlers, Musikers ist immer so eine Amplitude.
Radio 1, die Hörbarust. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schön, dass Sie dieses Gespräch hier als Podcast streamen. Jeden Sonntag gibt es eine neue Episode der Hörbar. Jeden Sonntag sitzt hier in meinem kleinen Studio ein interessanter, charismatischer Gast. Und wer das heute ist, die Latte liegt hoch, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
In Amerika mag das ein anderer Schnack sein, aber Musikerinnen und Musiker, die in Deutschland durch sogenannte Castingshows bekannt wurden und sich etablieren konnten, lassen sich an einer Hand abzählen. Stefanie Heinzmann und Max Mutzke sind zu erwähnen und unser heutiger Gast, Gregor Meile. Aber auch wenn es gelingt, sich musikalisch zu positionieren, es bleibt ein Struggle. Auch davon wird er bestimmt gleich ein bisschen erzählen können. Gregor kommt 1978 im baden-württembergischen Backnang zur Welt. Es gibt keinen Fernseher, dafür besitzt die Mutter eine mittelgroße Plattensammlung. Wir interpretieren das mal als frühkindliche Konditionierung in puncto Musik. Tatsächlich spielt der Junge mit 4 zum ersten Mal Gitarre. Schreibt der Legende nach in der ersten Klasse seinen ersten Song, wird nach der Schule Tontechniker und begleitet große Stars auf ihren Tourneen. Bis er selbst plötzlich die Chance bekommt, on stage zu performen. 2007 sucht Stefan Raab seinen Superstar. Gregor landet auf dem 2. Platz. Das sorgt für Aufmerksamkeit und Erfolg, wenigstens temporär. Und dann, ganze 7 Jahre später, der sogenannte Durchbruch als Underdog neben Sarah Connor, Roger Cicero und Sascha bei Sing meinen Song. Seitdem läuft's endlich rund. Gregor Meile hat 7 Alben herausgebracht. Er tourt regelmäßig, hat seine Fanbase und heute mal Zeit gefunden, um in unserem Studio Platz zu nehmen.
Ja, nach 10 Jahren haben wir festgestellt, vor 10 Jahren warst du schon mal hier und die Gitarre ist auch hier. Herzlich willkommen, lieber Gregor.
Ja, wow.
Ja, wow.
Ja, wie gesagt, also da muss ich 15 gewesen sein, als ich das Mal.
Mit Zahlen ist das so eine Sache, auch in so einer Bio. Es kann sein, also du hast viele, viele Interviews gegeben und da tauchen dann natürlich auch mal unterschiedliche Zahlen auf. Es kann sein, dass du nicht mit 4 zum ersten Mal Gitarre gespielt hast, sondern mit 4 deine erste Gitarre bekommen hast. Möchtest du das richtig stellen oder haben wir es richtig gesagt?
Es gab ein tolles Bild in meinem Kopf, da war ich 4 Jahre alt und hatte ein Mauskostüm an und war an einem ganz tollen Ort in Montreux, in Caux am Mountain House, das ist so eine Begegnungsstätte, so ein Verein, meine Eltern waren da Mitglied. Und dann haben wir in dem Kindergarten mit lauter Kindern von überall her, also ich bin sehr Multikulti aufgewachsen und haben, if you want it, you can do it, clap your hands. Und das war natürlich für mich, was immer noch Wahnsinn war, diese Halle, wo da irgendwie 200-300 Leute waren, die mich angelächelt haben, als ich gesungen habe. Und das hat mich irgendwie angefixt. Ist heute immer noch so. Ich freue mich immer, wenn die Leute
Spaß. Ja, ich war jetzt ein bisschen irritiert, als du in diesem riesengroßen Mausekostüm vor der Tür gestanden hast. Ja. Aber es steht dir ganz gut. Also okay. Du hast ja lange
Man
Mut
muss es
getragen.
Können.
Also jetzt trägst du Ohren. Das ist okay.
Gerade schon gehört, dass ich mich kaum verändert habe in den letzten 10 Jahren. Und so ist es auch, seitdem ich 4 Jahre alt bin, trage ich das Mauskostüm mit Stolz.
Ja, das ist okay. Hier und da ein bisschen abgeschabt schon. Aber das ist ja auch bei Mäusen.
Ich bin auch ein bisschen rausgewachsen.
Aber das ist keine Antwort auf die Frage, wie das war mit der Gitarre und dir.
Mein Papa hatte im Arbeitszimmer eine Gitarre von meinem Opa, die der Opa selber gebaut hat. Und da war ich total scharf drauf.
Wie war es? Moment, warte mal. Warum hat denn der, wie kann man, man baut ja nicht. Oh.
War sein Hobby, war ja damals als Schwabe, ne, war ja viel zu teuer, gell? Und dann hat er sich selber gebaut und das ganz Schlimme ist, dass meine Oma hat, die mochte keine Musik. Total fatal. Und mein Opa war im Musikverein, hat wahnsinnig gerne Musik gemacht und ich schätze mal, dass da im unter vielleicht Zustand von Alkohol was vorgekommen ist und die Oma hat ihn dann verboten, im Musikverein zu gehen. Dann musste er alle seine Musikinstrumente abgeben und eine Gitarre ist bei meinem Papa gelandet und die durfte ich, als ich dann 6 Jahre in der ersten Klasse, also zur Einschulung, durfte ich die von der Wand nehmen, bin hoch in mein Zimmer, kam eine Stunde später und sagt, Papa, ich habe ein Lied geschrieben. Aber keine Ahnung, also irgendwie auf einer Seite irgendwelche Basstöne, aber...
Ja, Moment, das ist im Hip-Hop oft nicht anders.
Ist, ja, also ganz viele Songs werden hauptsächlich mit Basstönen geschrieben.
One Note Samba.
Daryl macht ganz oft nur mit Basstönen. Die ganzen Songwriter, die viel mit... Ed Sheeran macht viel mit Basstönen. Aber ey, das war einfach so... Man muss es so, wir haben es ja quasi im Vorspann schon gehört, ich bin ja, bis ich 14 war oder so, hatten wir keinen Fernseher. Also so ein Ding, es hatte 3 Programme, wenn der Wind richtig stand, ne? Schwarz-Weiß.
Ja gut, aber das ging bei uns damals als Fernseher durch, das ging vielen vor der Einführung.
Der war sogar schwarz-weiße Fernseher.
Ach, guck.
Mit Antenne, das hat man so sonntags für einen Piratenfilm. Weißt du, diese Piratenfilme, wo die Typen das Messer ins Segel rein und auf physikalischer... unverständliche Art und Weise an einem Messer halten, mit dem anderen fechtend das Segel runter. Und damit bin ich aufgewachsen.
Solche Geräte, deren Antenne man dann hin und her drehen musste, die haben oft so Special Interests gehabt, sodass man sagte, okay, man muss 2-mal links hauen, einmal muss man oben hauen und dann muss man ihn einmal schütteln und dann geht er an. Erinnerst du dich daran, dass der auch irgendwie so ein bisschen launisch war, dass das so ein Gerät war, mit dem man auf eine bestimmte Art und Weise umgehen musste?
Ja, also das, wie gesagt, je nach Windrichtung. Ich kann mich, also das ist dann auch schon eine Weile her, aber ich kann mich super erinnern, als dann mein kleiner Bruder hat dann Farbfernsehen entdeckt. Wir haben dann in der Straße Kabelfernsehen bekommen. Und dann kann ich mich noch genau erinnern, da war ich so 14, 15, hatte lange Haare, war den ganzen Tag am Gitarre datteln. Und morgens um 7 hat der kleine Bruder dann Schlümpfe in Farbe auf Tele 5 geguckt.
Es ist ja interessant, plötzlich zu sehen, dass die blau sind.
Dass die blau sind. Und naja, also ich bin wirklich, es ist immer noch so, ich kriege von der normalen, großen, weiten Welt nicht so viel mit, außer die halbwegs wichtigen Sachen. Und ich gucke schon jeden Tag Nachrichten und so oder lese jeden Tag Nachrichten, aber ich bin jetzt nicht großartig in der sozialen Medienwelt unterwegs, falls mich extrem von meiner eigentlichen Welt ablenkt. Und das ist total krass, wenn man weiß, dass man pro Jahr 4 bis 5 Wochen durch ein Display durchguckt, also durchs Handy, an reiner Lebenszeit. Das ist total schlimm.
Aber findest du es nicht auch interessant, dass man ein Drittel seines Lebens einfach verschläft? Also ich schlafe gerne. Schlafen ist eine super Sache.
Das ist was total Tolles, weil die Träume sind ja so schön.
Und ja, aber nicht alle. Träumst du immer schön?
Nee, es gibt auch mal doofe Träume, das gibt's auch, aber die machen auch irgendwie was mit dir und dann arbeitest du auch an den Träumen. Also ich bin ja ganz viel unterwegs und ich schlafe ja wahnsinnig viel in irgendwelchen anderen Betten, meistens Hotelzimmer. Und da habe ich dann auch crazy dreams auch.
Also gibt es einen Traum, der immer wieder kommt?
Naja, es gibt den Traum mit diese klassisch, als Kind habe ich oft geträumt, dass du von irgendwelchen nicht so netten Menschen verfolgt wirst und dann willst du wegfliegen, kannst du fliegen, das hatte ich oft. Ich hatte sehr viel Déjà-vus als Kind, strangerweise.
Ja, die sind überhaupt, das ist interessant, ne?
Déjà-vus,
ja, ist wirklich.
Du bist sehr überzeugt, du hast das alles schon mal gesehen.
Und du weißt, dass das eigentlich nur für dich ist in dem Moment, ne? Weil du kannst jetzt jemandem sagen, wow, ich hatte gerade ein Déjà-vu und wenn du froh bist, wenn du Glück hast, kennt derjenige oder diejenige dieses Gefühl. Hatte ich jetzt aber auch lange nicht. Wann hattest du das letzte Déjà-vu?
Ach, das hatte ich, glaube ich, wirklich als Kind, aber ich hatte da ganz viele von und ich habe dadurch gelernt, Sachen zu beschreiben, wie was passiert ist und habe halt so die Gang und die Nachbarskinder unterhalten, indem ich halt die Storys erzählt habe, was ich meine zu glauben. Und dann gab es Lust, dann hatte ich so eine Phase, wo ich wusste, wer in einem anderen Leben was war. Also da war sehr viel Fantasie mit dem Spiel und auch so, da habe ich mir halt 1000 Geschichten, weil wir uns so, ne, wir haben sehr hippie-mäßig aufgewachsen. Meine Mama hat immer die ganze Nachbarskinder irgendwie in so einen Subaru-Bus Und dann ist sie 1200 Kilometer nach Frankreich gefahren und hatte dann die Überzeugung, hat so ihre eigene Gesetzgebung. Das heißt, als sie ein bisschen müde war und ich war so 14, 15 auf der Autobahn. Ja, in Frankreich ist es so, dass die Kinder Auto fahren dürfen, wenn die Eltern dabei sind. Also bin ich da Auto gefahren. Oder wir haben uns eigentlich immer gestritten drum, aber ich durfte eigentlich fast immer fahren.
Wow.
Und das war total cool. Und es war halt so eine Hippie-Mama. So total ganz tolle. Hat,
Glück
wie gesagt,
gehabt.
Ihre eigene Gesetzgebung.
Ja, finde ich gut. Glück gehabt.
Und die hat uns aber, muss man von vornherein sagen, die hat uns wirklich mega unterstützt. Was so, ich hatte ja so mit 10 meine erste Coverband.
Machen wir gleich. Wir gleich. Wir haben noch Musik, die wir hier reinstreuen.
Gerne.
Es macht großen Spaß.
Du brauchst mir eigentlich nur eine Frage stellen. wie in jedem Interview.
Dann gehe ich jetzt raus, ich gehe zum Sport und du machst den Rest, okay?
Ne, also okay, dann gehe ich in verschiedene Personen über.
Nein, nicht schon wieder. Die ganze Zeit kommt Udo in dir durch. Wir fangen an mit Something von George Harrison. Eigentlich bist du jemand, der in jedem, sagen wir mal, 6. Interview irgendwie Paul McCartney unterbringt.
Mhm.
Aber jetzt hat es ausgerechnet George Harrison hier geschafft in die Sendung.
Ja, das hat er auch mal verdient. Und ich, also lustigerweise, also Here Comes the Sun oder Something sind so auch so die Songs, die nochmal so outstanding sind, weil sie halt von allen auch irgendwie ganz extrem mitgeschrieben worden ist, ne? Also weil George halt ewig den Text gesucht hat und da gibt's die tolle Szene, wie John Lennon sagt, you're searching for a cauliflower und so, wo du sagst, sing irgendwas, Hauptsache du meinst es so. Und also I'm looking for something in the way she moves.
Ach,
und dann und das okay. ist diese und dann geht's dann weiter und alle haben sich halt weil George immer so nie ernst genommen worden ist. Er hat ewig gebraucht, bis er sich dadurch, weil das schon zwei Typen waren, John und Paul, die sich schon, oder immer noch sind Paul, sich schon durchsetzen konnten. Paul war der absolute Streber und John war halt so der Downer war, weil er leichten Pessimismus hatte, oder Sarkasmus, sagen wir mal so. Und das war dann schwierig für George. Der hat auch mal die Band verlassen, weil er keinen Bock meinte. Leute, ihr hört mir eh nicht zu. Und deswegen
Something
ist mein Meister.
Das wollte ich gerade sagen. Wir werden jetzt einfach mal diesen Song anhören, den ich als Coverversion von Sarah Vaughan kenne. Auch sehr schön.
Oh, sehr gut.
Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how.
Gregor Meile ist zu Gast in der Hörbarust. Zur Welt gekommen am 13. Oktober 78 in Backnang.
Backnang, genau. Backnang. Ist nicht in Indonesien.
Es ist schon. Es gibt so ein paar Orte in Deutschland, wo man so denkt, das ist, als wenn so die Scrabble-Reihe durcheinander gebracht wurde. Ne? Backnang ist einer dieser Orte. Aber da geistert auch noch Jagsthausen. Was ist denn das?
Jagsthausen ist ein wunderschöner Ort. Das ist so die Toskana Deutschlands. Wirklich, da kann man von der Welt verloren gehen. Und das habe ich heute Morgen erst mit dem Bürgermeister telefoniert, lustigerweise. Weil es gibt nämlich ein wunderschönes Burgtheater. Das ist die alte Götzenburg, wo Götz von Berlichingen herkommt. Und Götz war ja er ist glaube ich 1480 geboren, so bevor ich jetzt was Falsches sage. Und in der Zeit war quasi der zweite Bauernkrieg in Deutschland, der ja sehr heftig war. Und er hat sich auf die Seite der Bauern gestellt, hat über 1000 Schlachten geschlagen, ist knapp über 80 Jahre alt geworden. Und die Nachfahren von ihm, mit denen bin ich quasi zur Schule gegangen und ich bin in dem Dorf groß geworden und die Burgverspiele Jagsthausen waren quasi so meine Bretter, die Welt betreuen.
Aha, okay, das heißt, du bist in Backnang zur Welt gekommen und in Jagsthausen aufgewachsen.
Genau, im Kochertal.
Im Kochertal.
Ja, zwei schöne Ländle, gell?
Du hast mal in einem Interview gesagt, ich komme aus der Arbeiterklasse.
Mhm.
Was meinst du damit?
Naja, also das war total lustig, wenn man mit 17 sagte, ich will Musiker werden und dann, da gab es eigentlich den Weg, dass man das irgendwo studiert, aber in einer großen Stadt, wenn man ein Abitur hat. Und ich war immer so der praktische Mensch. Also meine Eltern waren beide Lehrer, Aber
ist das Arbeiterklasse?
Nee, das ist jetzt so, wenn man es genau nimmt, keine Arbeiterklasse. Aber ich wusste mir halt dieses Musikding halt einfach, das war eigentlich so von der Gesetzgebung was man so hobbymäßig macht. Und aber ich habe das halt über große Träume geträumt, jetzt nicht von der Bühne, sondern einfach Musik zu machen und damit irgendwann mal Kohle zu verdienen.
Mhm. Also, was hätte denn dein Vater geantwortet, wenn seine Nachbarn ihn gefragt hätten oder vielleicht sogar haben, was denkst du, was der Gregor mal macht beruflich?
Ja, vielleicht wäre es auch Lehrer gewesen, oder, aber Musik war immer allgegenwärtig. Ich hatte mit 10 meine erste Band. Wir haben so eine Coversang. Die Mama war am Mischpult, die hatte so einen alten Passat und hatte ja quasi in diesem Tal sämtliche Bandmitglieder.
Deine Mutter, die den Passat und den Subaru-Bus hatte?
Genau.
Wie viele Autos hatte die denn eigentlich
der
noch?
Der Subaru-Bus war schon die nächste Epoche.
Das wäre auch toll.
Das war die nächste Epoche.
Wenn sie diejenige gewesen wäre, die die Autos vor deinem Vater versteckt hätte.
Also die hatte, das war
warte
diese,
eine Sekunde bitte, ja. Ich habe irgend so eine komische Sache eingeatmet.
Also nicht, dass mir Jesus ihr jetzt denkt, ne?
Und nochmal bitte, danke.
Drin lassen. Sorry, der muss jetzt.
Ja.
Situationskomik.
Ja. Sie hat also verschiedene, also es gab den Subaru und später gab es den Passat. Und sie war eure Technikerin und eure Bandmanagerin,
oder? Ja, da gibt es noch lustige Bilder, habe ich gestern erst eins gesehen, weil man muss ja die kompletten Bandmitglieder ja mit 10 oder 11 oder 12 Jahren, die musste man im Tal einsammeln. Am Ende des Tals gab es ein Jugendhaus und da haben wir ganz oft gespielt und da gab es dann eine Anlage, die musste man dann im Musikmarkt Öhringen, wo wir jetzt am Samstag spielen, da haben wir die dann immer ausgeliehen und haben dann noch das Hallgerät dazu ausgeliehen und hat die Mama mit den Hall an- und ausgemacht und da gibt es noch ein Foto, wo ich so leicht erkältet war und trotzdem singen musste. Und hatte ich den lustigen, kennst du noch diese Batik-Schals, die man selber eingefärbt hat, den hatte ich da um. Und das war mir ein bisschen peinlich, aber es hat auf jeden Fall geholfen mit der Stimme.
Es tut mir leid, weil du hier die Hauptrolle spielst, ganz klar, aber ich werde von Erwähnung zu Erwähnung neugieriger auf deine Mutter. Mhm. Ich weiß nicht, ich möchte auch absolut nicht, dass du jetzt Sachen erzählst, die zu privat sind oder so gar nicht,
nee,
aber
nicht.
Ich finde, sie klingt nach einer ganz ungewöhnlichen Person. Also Hippie bist du ja auch nur begrenzt, wenn du Lehrerin bist. Da musst du dich ja auch an bestimmte Dinge innerhalb des Systems richten. Aber das, was du bis jetzt von ihr erzählst, kannst du sie uns ein bisschen bekannt machen?
Ja, also sie hatte, wir waren...
Sie lebte nicht mehr?
Nee, sie ist vor 5 Jahren.
Also oh, okay.
Die guckt im Sommer immer, wenn wir Open Air spielen, schiebt die Wolken weg. Wir haben bis jetzt wenig Regen gehabt. Die hat da so einen Deal laufen da oben. Und die Mama hat quasi so ihre Jugend in ihrer Rente auch so, würde ich sagen, ausgelebt, weil sie früh wegen ihrer Krankheit in Rente gehen musste und hat dort quasi dann noch ein bisschen Schauspielerei gemacht. Sie hatte so einen kleinen Kleinkunstclub im Dorf, das Café Piano, wo sie selber dann immer das Booking gemacht hat. Und die Leute, da hatten wir auch so unsere, wenn noch ein Loch auf der Tour war, dann haben wir da gespielt, weil wir wussten, da ist die Bude voll. Hat die Mama auch alle gezwungen, dass auch jeder Eintritt zahlen muss, selbst die Nachbarn. Und das war wirklich, also das war ein Support, seit ich zur Welt kam, halt einfach ein riesen, war so der Kunstsupport, weil sie halt eine sehr, sehr junge Mama wurde in
wie
der damals 21.
Mhm. Aber ganz kurz, ihre eigenen Eltern, also waren die besonders streng oder auch besonders liberal? Denn das, was du erzählst, also jetzt, es ist toll, das zu erzählen, aber du weißt ja selbst, es ist super riskant, einen 14-Jährigen, 15-Jährigen in Frankreich, also im Ausland auch noch an Steuer zu lassen, da können 1000 Sachen passieren. Ich finde,
klar,
für euch war das super und ich will das gar nicht werten, aber oder eine Mutter, die das Mischpult bedient, während die Jungs irgendwie musizieren, das ist schon ungewöhnlich. Also was ist denn ihre eigene Vergangenheit gewesen?
Also ihr Papa kommt aus Kleinmachnow, also gar nicht so weit weg von hier.
Ja, stimmt.
Das ist eine alte Hugenottenfamilie, also die sind 1638 ging es glaube ich los, wo die quasi ganz viele Franzosen sind ja auch nach Potsdam und dann nach Berlin gekommen, also nach Berlin und haben quasi den Sumpf trockengelegt und also die Mama meines Opas ist de la Rey. Und das ist, wir haben quasi da, ist dieser eine Schlag ist Hugenotten. Und meine Oma kam aus Moldawien, also quasi Bessarabendeutsche, die dann nach dem Krieg wieder rüber sind. Das war ja eh ein wahnsinniger Mischmasch an verschiedenen Menschen mit verschiedenen Kulturen, die nach dem Zweiten Weltkrieg dann zusammenkamen. Und so ist meine Mama entstanden, blond, blauäugig, die Mama aus Moldawien, also gab's immer, die hat quasi so dieses alte, Schwäbisch gesprochen, was 200 Jahre alt war. Die haben selbst wir teilweise nicht verstanden. Aber es gab super Essen immer. Und da gibt es so ein, zwei Rezepte. Die kann ich auch noch kochen. Bessarabische Strudeln zum Beispiel. Aber da kann man eine eigene Sendung drüber machen. Und also das ist so diese Herkunft jetzt von meiner Mama. Mein Vater, seine Mama kam aus Sudetendeutschland, also quasi aus dem heutigen Tschechien, Slowakei, also ich glaube Slowakei, aus dem Teil. Und und mein Opa war Schwabe, also und aber auch Schweizer Vorfahren. Also es ist
Wahnsinn, was in dir für ein Mix ist. Und,
ja, ist totaler
und
Mix.
Lana Del Rey ist dann wahrscheinlich deine uneheliche Schwester, oder?
Ja, nicht, dass ich wüsste, aber die Mama hat drei Jungs tapfer zur Welt gebracht und ich war der Mittlere. Und wir sind halt in einem ganz kleinen Dorf groß geworden, aber total idyllisch, sehr, sehr schön. Und wenn man so exzentrische Hobbys hatte, wie Musik machen oder Gitarre spielen oder so, da musste man schon, da gab es ja noch kein YouTube oder so, da hast du dir halt Plattencover oder so. Irgendwann mal hatten wir einen VHS-Rekorder, da war ich aber schon 15 oder so, wo man dann Sachen angucken konnte. MTV kam natürlich irgendwann mal, aber da hatte ich schon eine eigene Wohnung. Ich hatte mit 17 dann meine eigene Wohnung und habe dann so mein Ding gemacht, ne?
Udo Lindenberg wird hier zwischendurch immer wieder auftauchen.
An den passenden Stellen.
Ist nicht aus ihm rauszukriegen, aber warum auch nicht? Dafür
ich
ist das Studio
Fan groß. Ich bin ein Riesenfan und es gibt wenig Menschen, die so markant sind und sich selber an die Nase fassen.
Aber du hast ihn nicht mitgebracht.
Nee, der ist schon 14 Uhr. Der steht ja erst ab 14 Uhr auf, aber es ist, wir hatten nur eine Begegnung beim Echo mit einer riesen Entourage.
Aber den du gewonnen hast im Übrigen? Also du hast einen Echo?
Ich habe einen. Der steht zu Hause auf dem Klavier. Mhm. Das ist alles. Das ist ganz lustig, weil den Echo konnte man nur in diesem Jahr gewinnen, weil die Kategorie gab es auch nur in dem Jahr.
Was war das denn für eine Kategorie?
Die ist schnell erfunden worden, weil es eben meinen Song gab. Und das war eine
Cover oder wie hieß
das? Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber die Kategorie gab es in einem Jahr. Also
hast du gut gemacht, gutes Timing.
Glück gehabt. Es war eh ein cooles Timing und weil es tatsächlich das letzte Jahr war, wo man so außerhalb vom Streaming, wo man haptisch noch eine Platte verkaufen konnte und das sind alles Leute, die immer noch auf unsere Konzerten kommen. Also jeder, der eine Platte oder CD von uns zu Hause hat oder ein T-Shirt oder so, die kommen alle wieder. Das ist total crazy.
Musik. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Möchtest du uns da so ein bisschen hineingeleiten?
Ja, ich war 10 Jahre alt, hatte Urlaub von meiner Bandkarriere.
Welche Band war das denn gerade? Das war das ganze Roses-Cover.
Genau, so ein ganzes Roses-Cover. Das heißt, ich konnte doch nicht alle Texte.
Denn?
Young Guns hießen wir. Mit Batik-Scheiden, musst du dir vorstellen.
Ja.
Leichten Mittelscheitel. Und aber die es waren die extremen 80er Jahre und Bobby McFerrin war Wahnsinn, weil es so immer noch für mich einer der schönsten gute Laune Songs die es gibt. Wir spielen den auch auf Tour. Es ist
die Tour läuft ja noch eine Weile und wenn die vorbei ist, gibt's ja dann schon wieder eine neue Tour.
Genau.
Also du bist wer dich live sehen will und das sei zu empfehlen, weil viele Konzerte sind auch ziemlich schnell ausverkauft. Der kann auf deiner gleichnamigen Website Homepage Tickets sich anschauen und vielleicht verlosen wir zwei für Oktober. Vielleicht können wir dir die im Laufe des Gesprächs noch aus den Rippen leihen.
Ja, klar.
Ja, gut.
Dafür sind noch Rippen da.
Ich dachte, daraus entstehen Menschen.
Menschen, ja, laut Geschichte.
Aber nicht die Frau. Das war nicht die Frau.
Menschen. Aber ich, um nochmal zurückzukommen, also diese Bandgeschichte Bobby McFerrin, das war halt einfach alles gesungen. Jedes Instrument, was du da hörst, ist halt gesungen. Und ich durfte den auch mal treffen. Das war ein Riesenhighlight in Montreux. Und ich war tierisch verknallt in Becky Hamlin aus Boston, eben in dieser Begegnungsstätte, wo ich schon mal erzählt habe, weil wir da immer im Sommer Urlaub gemacht haben in der Schweiz, in Montreux.
Ja, Becky.
Und ich habe immer vom Jazz-Festival in Montreux geträumt und Bobby McFerrin habe ich eines Tages, habe ich dem Mikrofon überreicht als Tontechniker, im Montreux beim Jazz Festival. Und das war ein Riesenhighlight.
Und er rief so nach hinten, hey Becky, come on, ich will dir jemanden
Becky,
vorstellen.
He is here now, after 40 years.
No, yeah.
No, das ist ein ganz feiner Kerl. Megasong, den hören wir jetzt. Mhm.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Radio 1, die Hörbar Russ. Zu Gast ist heute der Musiker Gregor Meile. Weißt du eigentlich noch, wie dein, bestimmt, ne, wie dein erster selbstgeschriebener Song hieß?
Ach, das ist eine gute Frage. Da war ich sehr verliebt. Das ist immer.
Du, wie, mit 6 schon so sehr verliebt? Du bist aber wirklich, you are a lover, not a fighter.
Yes, yes, indeed. Aber du, die Liebe ist das, was auch übrig bleibt, oder? Also. Das ist auch die einzige wahre Lösung.
Langfristig. Die Vorstellung, dass du so sagst, ja, ich hatte gerade mit 6 gerade Schluss gemacht mit Kati aus dem Nebenhaus.
Nein, nee. Also mit 10, da ist man halt so, weißt du, dann zerfällt einem so das weibliche Geschlecht auf.
Ich denke, mit 6 hast du deinen ersten Song geschrieben.
Ja, aber da gab es, glaube ich, keinen Namen dafür. Das war halt einfach, um irgendwie meine Oma zu beeindrucken, die damals noch die 5-Mark-Stücke hatte, weißt du, und die haben wir schon mit der Blockflöte am Eingang abgeholt und dann mit dem Kassettenrekorder im Karton quasi so Playbacks gemimt und da hat man irgendwie, aber so einen ersten Song, wo ich sagen kann, okay, der ist jetzt so mit Name, da war ich vielleicht so 13, würde ich jetzt mal sagen. So,
und wie
wo
hieß
man mal
der
auf dem Tape.
Ja.
Es war Liebe, hieß der Song.
Ach, guck.
Kitschi, wie
sagt. Hast du noch eine Textzeile?
Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Aber es gab, wir hatten eine Schuldisco und da hat irgendein Mädchen hat dieses Tape rausgeholt und aufgelegt. Irgendwie dem DJ. Und das war, da bin ich im Boden versunken.
Und jetzt, pass auf, hier beginnt die Geschichte von Kerstin Ott, wie du ja sicherlich weißt, die einen Song schreibt für eine Freundin und dieser Song gerät irgendwie Jahre später durch Zufälle, ohne dass sie es weiß, in die Hände von Menschen, die das veröffentlichen, dann wird da irgendwie, ohne dass sie es weiß, ein Dance-Track draus und sie entert die Charts, geht erst in die auf 90 und dann auf 40 und dann auf 10 und dann auf 1. Ich meine, das kann alles noch passieren mit Es war Liebe, das weißt du ja. Da kannst du noch dreifach Platin holen, wenn
ich
du das willst.
Ich glaube nicht. Aber es ist trotzdem, ich hoffe nicht, aber ich bin trotzdem, das ist einfach eine schöne Story, weil man, naja, so dieser erste Liebeskunde, meine Tochter ist 8, wird jetzt 8 dieses Jahr und ich hoffe, dass die nicht so schlimmen Liebeskummer hat wie ich. Ich hatte halt immer ein Ventil und es war cool. Ich konnte halt immer Musik draus machen. Und es war, wenn du jetzt Someone Like You, Adele oder so war, das ist ja Wahnsinn, was aus einem Riesenschmerz, wie das verarbeitet wird. Und das ist halt Musik oder überhaupt Kunst, wie auch immer, ist halt das tollste Ventil, weil man niemand anders verletzt, selber was verarbeitet, indem man es macht und schreibt.
Das stimmt.
Und auch immer wieder, es gibt einen Song, Keines wie du, den habe ich vor ganz vielen Jahren geschrieben, als ich sehr, sehr einsam war. Nach Jahren einer Trennung und der hat ganz viele Menschen oder bewegt immer noch ganz viele Menschen. Wir spielen den echt wirklich jeden Abend und der hat viele, viele, also nicht nur meine Karriere quasi groß gemacht, obwohl es eigentlich ein Song war, der nicht großartig in den News war, aber halt für die Leute viel bedeutet, weil er eine sehr einfache Sprache hat und ein Thema hat, das jeden irgendwie berührt. Und Songs gehen halt auf eine Reise und das ist was Tolles, wenn man Autor ist, schreibt man das erstmal für sich aus seinem Momentum und dann geht Musik und so auf die Reise und das ist was total Tolles. Am Anfang wollte ich noch jedem erklären, was ich dabei gedacht habe und es ist zum Glück vorbei, weil jeder so sein eigenes Süppchen kocht.
Also und weil die auch Tolles. Ein Eigenleben natürlich führen und das Absolut. Ist ja bei dir auch interessant zu beobachten, dass du Songs auch manchmal wieder auferstehen lässt, weil das, wenn das Menschen wären, würde man sagen, ja, die haben sich einfach verändert mit der Zeit. Die brauchen jetzt eine andere Einbettung oder wie auch immer.
Ist so, ja. Also jetzt zum Beispiel, wir haben eine ganz tolle neue Sängerin, die seit letztes Jahr dabei ist und die macht so coole so Akustik-Covers von Ed Sheeran oder so und oder Weekend, also von modernen Sachen, macht die richtig schön. Da habe ich gesagt, hey, hast du nicht Bock, einen Song von mir auf der Bühne? Weil sie ist unsere Sängerin, also zweite Sängerin, die dabei ist. Sing den, fang doch du den an mit Gitarre und so. Und hat sich das wirklich drauf geschaffen, hat die sich eine uralte Kamelle von mir, 15 Jahre alter Song, wieder ausgepackt. Und ganz ehrlich, das ist total schön, weil er einen anderen Point of View hat.
Ja.
Und für sie war es total cool, sag mir, dass das nicht stimmt, heißt der Song. Und freue mich da total, dass dann solche Songs, die nie wirklich ihr Treppchen bekommen haben, dass sie da wieder auftauchen und so ein Highlight werden.
Dieser Song, den wir jetzt spielen, der hat viele Treppchen bekommen, weil er von einer erstklassigen Superinterpretin gesungen wurde, nämlich Whitney Houston. Mhm. Und hier ist es genau umgekehrt. Da hat sozusagen durch den Song hat die Interpretin eine unglaublich tolle, große, breite Treppe bekommen. Schön, dass du sie mitgebracht hast. Morgan Harper Jones mit dem Song I Wanna Dance With Somebody mit einer natürlich ganz anderen, sehr melancholischen Interpretation. Wie bist du auf dieses Lied gekommen, gestoßen?
Ich habe nachts irgendwann mal, weiß nicht mehr, ob es im Hotel war oder so, habe ich einen ganz tollen Film geguckt. Es war ein bisschen kitschig, aber auch total schön und es war wahnsinnig tolle Musik in dem Film. Und dann habe ich die Version gehört und habe es irgendwie gecheckt, wer das ist und gegoogelt. Und das hat, ich finde es einfach toll, wenn Songs in einem anderen Gewand auch herkommen, als eben andere Stimmungen gibt. Und also bin natürlich auch riesen Jamie Cullum Fan, der natürlich auch gut Songs von anderen covert und die auf eine andere Weise sieht und ein anderes Gewand packt. Und das ist jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Das ist ein, wenn man
komplett
jemand,
anderes Lied.
Wenn man richtig verknallt ist und die Person ist gerade da, Leute, legt den Song auf, egal ob ihr tanzen könnt oder nicht, tanzt zu diesem Song. Und hier ist er. I wanna dance with somebody.
The clock strikes upon the hour, and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've been right up to now, it's the light of day that shows me how, when the night falls, my lonely heart calls.
Der Musiker Gregor
Geile.
Gysi.
Gregor Giesinger ist heute zu Gast.
Kann so. Jetzt hör mal auf mit diesem Udo. Kannst du auch Gregor Gysi machen?
Nee, den kann ich nicht. Den kann ich nicht.
Wen kannst du noch?
Müsste ich mal. Ja, ich kann nicht. Der Franz. Ja, der ist ja oben. Wenn der FC Bayern spielt, muss ich immer den Franz.
Oh, der ist doch aber tot.
Ja, ist doch nicht schlimm. Ja. Der ist doch immer für ewig da. Wenn man so berühmt ist, dass man nachgemacht wird, dann bleibt man für ewig.
Das könnten alle sein. Das ist das Schicksal männlicher Bayern. Das könnte jetzt auch der Söder sein. Schauen Sie.
Ja, oh, nein. Da gibt es der mit dem Bahnhof zum Beispiel, der spielt ja ganz anders. Da ist gar, und ich weiß, wie es ist, eine Mutter von drei Kindern zu sein. Das ist der Stoiber.
Das ist der Stoiber, ja.
Hat er wirklich gesagt.
Das hat er gesagt?
Ich weiß, wie es ist, eine Mutter von drei Kindern zu sein. Okay, ist wirklich fantastisch.
Ja, wir wissen es ja nicht. Nee, wer war dieser Mann, wenn er abends nach Hause gekommen ist und die Jalousien runtergelassen hat?
Jalousie,
vielleicht war er ja die Mutter dreier Kinder. Gut, der Musiker Gregor Meile ist heute hier zu Gast. Das ist aber auch nicht einfach. Wenn du von Backnang nach Berlin zu Fuß gehen würdest, was denkst du, wie lange du brauchst?
Von Backnang nach Berlin zu Fuß. Es kommt drauf an, wie viele Kneipen unterwegs sind.
Nein, einfach straight durchgehen.
Kommt ja am Spreewald vielleicht vorbei.
5 Tage.
Ja, das wäre doch lustig.
126 Stunden. Ich weiß nicht, wie sowas ausgerechnet wird. Und ich weiß vor allem nicht, warum ich damit Sendezeit verschwende. Es ist ja, niemand hat danach gefragt. Nee, niemand hat danach
aber
gefragt.
Aber alles okay. Deutschland ist schon ganz schön groß, wenn man so viel unterwegs ist.
Ja.
Entdeckt so viele tolle Städtchen jedes Jahr. Also jedes Jahr irgendwie 20, 30 Städtchen, wo man noch nie war und sagt, wow.
Die entdeckt man ja manchmal nur durch nicht so glückliche Zufälle, wie zum Beispiel der leere Tank oder irgendeine Autopanne. Hattest du mal eine?
Ja, schon viele, viele. Also ich fahre ja 80.000 bis 100.000 Kilometer im Jahr. Also ich bin ja quasi mehr als Musiker, wenn ich Berufskraft fahre. Kann man gar nicht anders sagen. Das heißt, Abstand ist das halbe Leben, ist wirklich so. Gerade wenn du viel nachts fährst. Das kann ich nur jedem empfehlen. Dann gibt's, ja, also der Klassiker ist so zwei, dreimal im Jahr, dass ein LKW einfach einschläft und rüberzieht in der Spur, ja, wo man vielleicht hätte gerade sein können und eben irgendwas neben dir saß und sagte, fahr mal lieber, warte mal, der zappelt so komisch. Und das ist so, also wir haben so ungefähr, also die Autobahn ist schon spannend, aber hey, das ist der Job, das ist halt eben viel unterwegs sein, aber auch in unterschiedlichen Mentalitäten und Regionen unterwegs zu sein, ist was wunderschönes, Sachen zu entdecken.
Das stimmt. Ich will jetzt auch nicht zu viel hinein interpretieren in das, was du jetzt gerade angedeutet hast, dass da möglicherweise eine nicht vorhandene Stimme oder eine nicht vorhandene Person vielleicht sagt, pass mal gerade jetzt auf, oder wenn deine Mutter die Wolken zur Seite schiebt. Ist das eine Sache, an die du glaubst, dass das Leben mit dem Tod nicht beendet ist?
Ja, das ist schon so. Also für mich ist ja für jeden was anderes. Meine Mama hat da oben einen Club und hat da, die ganzen Jungs sind schon am Start und die Mädels und machen da Mucke fleißig. Prince darf nur 10 Minuten dran, weil der sonst immer überzieht.
Ja.
Und David und John, alle sind sie da. Und ich kann, wenn ich da ankomme, kann ich schon alle Songs mitsingen und wir machen den ganzen Tag Mucke, kochen miteinander und gucken uns tolle Landschaften an und keine Ahnung, also für jeden sehr, sehr individuell und für mich ist es, ich glaube schon, dass ich da wieder Seelen treffe, die ich schon sehr lange vermisse. Das ist schon so, also ich, das ist schon für mich schon so allgegenwärtig, weil ganz viele Sachen so hätten auch anders passieren können und irgendwas, habe gesagt, Meile, mach doch mal so und das ist ganz cool, also da gibt es schon irgendwie eine Fügung, das ist das tolle Wort, Fügung. Und aber ich bin jetzt, also jeder soll bitte glauben, was er möchte und das ist auch alles cool.
Ja,
so,
ja.
Für mich ist es, ich komme runter, wenn ich in der Natur bin. Ich bin dann, wenn ich so die Jahreszeiten, die Landschaften, Gerüche mitbekomme. Mhm. Ich wohne total auf dem Land, also am Arsch der Heide, aber wunderschön. Ich habe heute Morgen meine Tochter auf dem Fahrrad, auf dem Rücksitz haben wir ein Kissen drauf gemacht, das nicht so hart ist. Das ist quasi, sag ich mal, das Pilo 2000, quasi, das ist der neue Kindersitz. Und auf dem Land geht es noch, weil da komme eh keiner aus. Und dann fährst du da einfach so ein ganz langes Rapsfeld und das ist halt wahnsinnig gelb und dann steht mitten so ein Baum da drin. Und wenn du die Aufmerksamkeit für sowas hast und nicht deinen Kopf woanders hast und du riechst es und du riechst das Rapsfeld schon bevor du siehst und sagst, wow, und du darfst da leben in Frieden, ohne Krieg und du weißt, wenn jetzt die Waschmaschine kaputt geht, na gut, dann kaufe ich halt eine neue Waschmaschine, dann ist alles Taco. Und das ist eine gute, eine schöne Situation. Also ich habe jetzt immer in den Jahreszeiten und wenn man so viel unterwegs ist, dann weiß man das auch extrem zu schätzen, zu Hause zu sein. Und wenn es nur Rasenmähen ist, ist was total Schönes für mich.
Meditativ.
Meditativ.
Und also der Geruch ist toll.
Geruch ist wichtig. Genau, vor 3 Tagen saß ich mit dem Töchterchen im Garten. Wir haben so einen alten Walnuss und einen alten Kirschbaum. Und da ging gerade, das machen wir jetzt immer, wenn die Sonne scheint, weil ich nicht möchte, dass sie so viel vor der Klotze sitzt irgendwie. Und dann gibt es wirklich einfach Tage, wo wir einfach gar nichts gucken und auch kein Display oder sonst irgendwie. Die ist eh den ganzen Tag draußen, das ist ein Landkind. Aber das ist so toll und dann haben wir auf der einen Wiese, weil wir Bienenstöcke haben, habe ich ganz viel Blumen stehen lassen und die sind jetzt halt der Löwenzahn mit so riesen Pusteblumen. Dann haben wir halt Pusteblumenwettbewerb gemacht und halt Pfannkuchen mit Erdbeermarmelade und die Sonne geht unter. Mhm. Und das sind halt diese Momente, die einen riesen Anker in deinem Hirn machen und das sind dann diese Bilder, die kommen, wenn du vielleicht diese Welt verlassen musst irgendwann mal. Und das ist total was ganz Wichtiges, dass man nie, egal wie stressig es ist, dass man nie, also ich bin dann im Gleichgewicht, wenn ich sowas komplett wie so ein Schwamm aufnehmen kann und weitergeben kann.
Das ist wunderschön, was du gerade gesagt hast und es wiegt umso schwerer, weil du auch weißt, wie es ist, wenn man das nicht hat. Denn du hast ja gerade schon erwähnt, du könntest auch Berufskraftfahrer sein, denn du bist sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Und das liegt in der Natur deines Jobs. Das ist einerseits Fluch und andererseits auch Segen. Also wie toll, dass du dich so verwirklichen kannst. Wir haben eben, bevor die Sendung begann, schon mal kurz gesagt, wie glücklich wir uns schätzen, dass wir diese Berufe haben, die wir so lieben und die wir jetzt... Aber andererseits ist es eben auch, dass diese Normalität, die Erdbeermarmelade und das Rapsfeld, das ist dann auch nicht selbstverständlich. Das ist jetzt nicht Alltag, sondern für dich auch. Das ist ja auch ein Geschenk. Ne?
Absolut. Also das ist... Man muss es halt wahrnehmen. Das ist, wenn man, also ich bin so der klassische Baumumarmer. Ne? Wenn ich, also das ist was total Schönes. weil das war vorher eine Gärtnerei und wir haben so 80 Jahre alte Bäume im Garten, was mega schön ist, weil so alt wird man gar nicht mehr, bis man den aufwachsen sieht. Und wir haben so eine libanesische Zeder im Garten und da ist so ein kleines Astloch und wenn du da, das ist offen und das ist immer eine Stelle und wenn jetzt Sommer wird, dann daraus wird Parfum gemacht, aus diesem Holz, so Zedernholz, libanesische Zeder. Und das ist ein ganz toller Geruch, ganz viele Gitarren sind auch daraus gemacht und
das harzt dann oder
das
was
harzt
ist
ein
das?
Bisschen, aber es riecht unfassbar schön. Du musst halt ein bisschen rangehen und hast du diesen Geruch. Und ich bin ein totaler Geruchsmensch. Mhm. Da geht halt ganz viele Welten auf und so. Das ist also auch einer meiner Lieblingsbücher, das Parfum natürlich, klar.
Auch gut und verfilmt, findest du nicht?
Sehr gut verfilmt. Aber es ist trotzdem viel, viel bemerkenswerter, wie man nur mit Beschreibung
seine eigenen Bilder macht, das stimmt.
Was riechen kann.
Und was riechen kann. Ja,
das finde ich so faszinierend. Mm. Das habe ich, glaube ich, mit 15 oder so das erste Mal gelesen. Also müsste ich mal wieder lesen tatsächlich. Also ich habe mir so ganz viele Sachen vorgenommen, was ich mal wieder lese, um so ein bisschen wieder die Fantasie anzuballern.
Sag noch ein weiteres Beispiel.
Fällt Medicus, dir eins ein?
Der Medicus.
Medicus Noah Gordon. Ich bin so belletristisch, liebe ich. Ich habe ganz viele, mittelalterliche, römische, griechische Belletristik, das ist so mein Ding.
Und du glaubst wirklich, um diese Klammer vielleicht noch zu schließen, dass man am Lebensende sowas wie so eine, an so einer inneren Leinwand, dass nochmal bestimmte Bilder an diese Leinwand, so wie so Dias geworfen werden, glaubst du das,
schon. Ja.
Und nur mit den guten Sachen?
Also der Rest wäre eine Hypothese, die ist, glaube ich,
das ist ja alles hypothetisch.
Ja, absolut. Aber ich, ja klar, also du wirst ja irgendwie eingebettet, wirst weitergeleitet, deine Seele kommt irgendwo anders hin.
Und kommst du wieder? Hättest du Lust, nochmal wiederzukommen?
Gute Frage. Ja, kommt drauf an, als was? Und
als was denn nicht?
Als was denn nicht? Als nicht so netter Mensch würde ich nicht gerne zurückkommen. Aber ich als Hund oder so.
Aber als Mücke doch auch nicht.
Du, ich nehme das, was angeboten ist.
Hi, ich bin vorbei.
Ja. Sehr gutes Buch auch. Wie hieß es nochmal von David Stern? Karma des Lebens. Es bleibt alles Karma oder so, wo er in verschiedenen Dingen wieder zur Welt kommt. Total lustig und dann erst rafft, dass er gerade eine Ameise war, aber schon wieder tot ist.
Eine schöne Idee.
Das ist eine tolle, ganz, ganz tolles, das Leben ist Karma oder irgendwie. Ganz tolles Buch auch. Ist auch schon, ich lese zu wenig in letzter Zeit, aber ich habe zum Glück echt viel gelesen und
früher ja.
Ja, und das, je mehr ich pro Jahr so lesen kann, desto höher ist die Lebensqualität in meinem Leben.
Mhm. White Lion hast du mitgebracht.
Ja.
You're all I need.
Ja, die Frage war ja, das ist ja, du hast ja so eine Aufgabenstellung, so hier Jugend. So.
Aufgabenstellung, wir fragen.
Das sind so ein epochal ist es ein ganz wichtiger Song, weil da, zu meinem 14. Geburtstag und jetzt kommt's wieder, der erste Stehbloß hier mit dir, waren wahrscheinlich nur 3-4 Mädels da und ein bisschen mehr Jungs und dann hat man Stehbloß getanzt, das Licht ausgemacht oder irgendeinen Stoff um die Lampe. Also da, ich habe ja vorher gesagt, ich bin Geruchsmensch, aber ich bin froh, dass ich die Szene nie gerochen habe, wo 14-Jährige in allen Herrenländern da, und das war total schön und es lief, wir hatten nur diesen einen Song. Ich weiß auch nicht, wir hatten den Song 2 Stunden, 3 Stunden immer wieder zurückgespult mit der Kassette und wieder von vorne laufen lassen. All I need. Und dann, also ich habe den auch seitdem, glaube ich, auch nicht mehr mit Absicht gehört. Und aber das ist, weil du danach gefragt hast, war ein Song, der mich da extrem, so Songwriting und Ballade und so.
Um das nur zu erklären, wir geben so Stichworte. Also wenn Sie 8 Songs mitbringen als Anregung, vielleicht Guilty Pleasure oder erstes Verliebtsein oder
das
sowas
war so
in der
erstes
Art.
Verliebtsein,
und das
heißt,
okay.
Ja.
Mhm.
Radio 1. Hörbar Brust.
Der Musiker Gregor Meile ist zu Gast und hier steht auch schon die Gitarre, die schon so ein bisschen nervös hin und her zuppelt und sagt, ey, du hast mich vorhin gestimmt, wann geht's denn endlich los? Gleich. Was für einen Song wirst du hier performen?
Ich spiele einen Song, Leinlos heißt der, vom aktuellen Album Individualität. Das ist so ein Song, der sehr bildlich entstanden ist. Also ich hatte so eine Szene im Kopf und dann ging's los.
Wie? Erklär.
Also ich bringe auch anderen Leuten und ich darf anderen Leuten beibringen, wie man Songs schreibt. Und da Musik immer so der Träger ist, aber die Story ist halt der Text, baue ich mir halt Bilder und versuche die Bilder zu beschreiben, aber jetzt nicht ganz so direkt. Also eine Szene oder ein Video.
Mhm.
Und jetzt in dem Song ist es so eine Art, ich selbst, so Jack Sparrow, der auf einer Insel ankommt und da zerflattert, irgendwann mal wieder loseiern muss und erstmal auf die Insel eigentlich gar nicht wollte und da wieder los. Aber jetzt hörst du gleich selber.
Kann man Fantasie lernen?
Puh, das ist so, wie wird man intelligent, wie Goethe schon gesagt hat. Aber Fantasie, ich glaube einfach, Fantasie ist auch oft eine tolle Flucht, weil, ne, überleg doch mal, du musst Mensch sein in einer unmenschlichen Situation und dann ist Fantasie halt einfach der, was dich am Leben hält. Und jetzt in der Extreme, aber es ist was total Schönes, also wenn du einfach so sein darfst, wie du bist und da viel Fantasie dabei ist. Dieser Content, den wir irgendwie dauernd werden die ganze Zeit berieselt, aber irgendjemand muss diesen Content auch erschaffen. Ob es jetzt die Musik eines schwedischen Möbelhauses ist für die Werbemusik, die muss irgendjemand schreiben.
KI?
Ja, aber das ist, mit KI machst du noch keine Hallen voll.
Bald? Warum sagst du noch?
Weil ich erlebe das auch bei Konzerten, wo ja jüngere Leute sind, dass das halt durch so ein Display ein ganzes Konzert durchgeguckt wird. Und dann ist es eigentlich wurscht, ob du dadurch guckst oder auf der Bühne ein Display hast oder so. Aber ich habe das Glück, dass ich in der Generation groß geworden bin, wo halt noch handgemacht irgendwie cool ist und auch man den Respekt dafür bekommt, was total schön ist. Und ich finde es wahnsinnig schön, wenn sich Kids halt noch mit Instrumenten beschäftigen, weil es ein tolles Ventil ist. Weil du kannst nicht gut spielen, wenn du nicht übst. Und irgendwann mal machen deine Finger, ich hoffe es gleich beim nächsten Song, das alleine.
Muscle Memory.
Aber man, das kommt halt nicht von irgendwie YouTube gucken, dass man halt Gitarre spielen kann.
Du hast mal gesagt, Talent sind 10 bis 15 ja, oder 10 bis 20 weniger. Prozent, vielleicht 10%. Der Rest ist üben, spielen, Glück.
Sich damit auch beschäftigen einfach. Also das ist, ich habe zum Beispiel 3 Klavier und kann kein Klavier spielen, aber ich habe schon ganz viele Songs auf dem Klavier geschrieben, die, wo ich eine andere Inspiration hatte.
Wenn du jetzt keine Noten, also kannst du inzwischen Noten? Mm-mm. Also gut, wenn du die nicht hast, was du, gibt es Programme, die deine Töne, ja natürlich, ja na klar, in Noten.
Also ich habe einen Freund, der hat jetzt mal 2 Monate bei mir gewohnt, weil der echt ein Jahr lang im VW-Bus gepennt hat und gesagt, du bist bescheuert, du pennst jetzt bei mir.
Er durfte im Flügel schlafen diesmal.
Im Westflügel. Und der hat tatsächlich hat er sich selber über eine App oder so hat er sich richtig gut, also zumindest einen Song beigebracht und konnte vorher gar nichts spielen mit Klavier. Mit einer Eselsgeduld, die hätte ich niemals, hat der sich da Klavier beigebracht. Bei mir ist es so, ich hau da rein Akkorde und dann komme ich relativ schnell auf eine Melodie. Und meistens, wenn ich mich mit einem fremden Instrument beschäftige, dann kommt relativ schnell eine Melodie angeflogen und dann schreibe ich was oder dann entstehen Songs.
Akkorde sind, ja, aber Akkorde sind das, was man ja lernt und was sozusagen abgestimmt ist. Die Grammatik, die es schon gibt. Würdest du das sagen?
Nee, das ist quasi die Farbgebung. Also Akkorde sind die Farbgebung, wenn man jetzt so, für Leute, die kein Instrument spielen, dann ist, du kannst eine dunkle Farbe nehmen, du kannst aber eine helle Farbe nehmen. Das heißt, du hast einen Ton und dann bildet sich ein Akkord darum, aber das Voicing, also die Akkordstruktur, entscheidet, welche Farbe da rauskommt.
Ja, aber die sind ja im Grunde, ich frage nochmal, also für mein eigenes Verständnis, ich habe früher Orgel gespielt, ich konnte auch keine Noten,
darf
aber ich konnte.
Darf ich es dir zeigen?
Ja, na klar.
Ja. Also, das ist jetzt, sag, das wäre jetzt Fis-Moll.
Ja, genau, aber ich meine damit, die sind ja sozusagen.
Und wenn ich den so spiele, ist es. Ist das ein anderes Voicing, aber es ist jetzt, das ist jetzt so. Vielleicht ein bisschen brauner, melancholischer. Das ist so klassisch, aber. Das hat schon eine andere Farbgebung.
Nein, das, ich glaube, ich habe mich einfach unglücklich ausgedrückt, dass wenn du wenn du jetzt Orgel spielst, wenn du Klavier spielst, wahrscheinlich auch, gibt es einfach Akkorde, die aus feststehenden Tönen bestehen. Mhm. Die kannst du wechseln, variieren, die haben unterschiedliche Temperaturen und Länge, aber die sind sozusagen gesetzt.
Ja, das also ich kann auch keine Akkorde oder so. Also ich kann jetzt sagen, mit der Gitarre weiß ich, weil der Capo da ist, dass den brauche ich oft und dann
Capo
weiß ich.
Capo ist diese wie nennt man das?
Das ist quasi, dann kannst du die Tonarten verstellen der Gitarre. Das ist so mein einziges Effektgerät, sage ich immer. Weil wenn also, der falsch ist, ist ein toller Effekt auf jeden Fall.
Jetzt war sie ja sowieso schon da. Jetzt finde ich, solltest du uns auch mehr als nur diesen Vorgeschmack geben. Ich weiß, du musst jetzt kurz aufstehen und dich auf den Hocker setzen, ne?
Genau, immer schön auf dem Hocker bleiben.
Ja.
Ich tue das Mikrofon darüber.
Ja.
Alright?
Mhm.
Gerade noch hab ich einen Schatz gefunden, hab an allen Küsten danach gesucht. Gerade noch will ich fast ertrunken und hätte mich selbst dabei verflucht. Es ist gut so, wie alles gekommen ist. Ich bin stärker als je zuvor, doch seltsamerweise sitze ich am Strand hier alleine.
Wie schön. Vielen Dank dafür. Sehr schön. Toll.
Perfekt.
Ganz, ganz schön.
Dankeschön. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass so Songs ganz, habe ich in einer halben Stunde oder so, ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber es ist halt so ein Bild, was man malt. Und der steht wirklich jetzt, seit es den Song gibt, eigentlich auf jeder Setlist und die Band dreht immer total durch, wenn ich sage, ja gut, den können wir ja raushauen, so in der Setlist. Bist du bescheuert? Der bleibt drin, den kannst du, den musst du spielen. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die das spielen wollen.
Bist du abergläubisch? Also gibt es so eine Sache, wo du sagst, das darf vor einem Konzert nicht passieren oder dieses Lied müssen wir drin haben oder keine Ahnung, irgendwas in der Art?
Ja, also ich sage mal so, das ist ein sehr bei mir einer der strukturiertesten Plätze oder Bereiche in meinem Leben ist so diese Bühnengeschichte. Also das Mikrofon muss immer da stehen, das Pedal muss immer da sehen, es muss immer so, die Gitarren müssen in der Reihenfolge stehen. Ich habe sehr viel Logistik, also ich habe 7 oder 8 Gitarren auf der Bühne, die sind anders gestimmt. Und wenn ich die verwechsel, dann das ist nicht mein Magen, das ist der Hund.
Der
Hund, der in unsere Füße beißt. Und der Idefix. Und die ist wirklich, also die Logistik macht einen fertig auf der Bühne. Wenn du da irgendwie was Falsches in die Hand nimmst und so, und ich ist aber ein cooles Training, weil man nebenher irgendwie, also man kann eigentlich nichts falsch machen. Das ist, wenn man ich kann zumindest am Ende des Tages immer, auch wenn ich was falsch mache, irgendwie mit Sympathie glänzen und dann fange ich halt nochmal an oder so, wenn ich den Text vergessen habe. Das ist das Coole, wir müssen keine perfekte Show abliefern.
Na, im Gegenteil, Leute lieben das ja, also sowohl, also Pannen sind sowohl, du machst das übrigens sehr gut, der Hund beißt dir permanent in die Füße und du bleibst trotzdem ziemlich cool.
Ja, cool, das ist bei meinem Hund genauso.
So Pannen sind ja das, was Menschen lieben. Ne? Es ist so dieses menschliche Versagen und dann lacht man miteinander. Hey, dass Menschen so viel Angst haben, Fehler zu machen, ist doch erstaunlich.
Ja, also
solange sie nicht in Atomkraftwerken arbeiten.
Ja, das stimmt. Genau das. Oder als Chirurg oder Chirurgin. Also für mich ist es so, es ist total cool. Ich würde niemals Fallschirm springen oder mit einem schnellen Motorrad fahren oder sonst irgendwas. Weil ich einfach auch ein Schussel bin, ne? Also das ist, und das, ich weiß, da bin ich so manchem Risiko ausgesetzt. Deswegen, ich habe einen Motorroller, mit dem fahre ich gerne, aber auch nur zum Wochenmarkt.
Gemüse holen
und dann. Deswegen ist der Franzose nie die Mitte vom Baguette, ne?
Ach, weil es unter der Achsel liegt?
Ja, jetzt sagt man mal so eine halbe Stunde. Und einfach so, also ich liebe das, einkaufen zu gehen, aber ich passe auf Dinge auf, die gefährlich sein können, wobei ich fahre tatsächlich sehr, sehr viel Auto und bin aber sehr vorsichtig.
Du hörst ja auch immer die Stimmen neben, die dir sagen, nicht so schnell jetzt, mit mehr Abstand, jetzt nach rechts, jetzt nach rechts.
Da traue ich mir selber nicht so über den Weg. Und immer wenn ich angeben will, läuft es schief. das so beim Gitarrensolo oder so. Gerade wenn ich denke, boah, das hat ja heute, das funktioniert ja Wahnsinn heute. Da darf ich nicht drüber nachdenken. Das muss wirklich so, ich muss wirklich die Augen zumachen, sondern muss jetzt so eine Geschichte erzählen, auch mit Gitarrensolo. Und sobald ich drüber nachdenke, läuft es scheiße. Aber es ist total lustig. Aber je älter ich werde, desto mehr nehme ich mich auch an oder bin im Prozess mit mir selbst überhaupt, weil ich da Zeit auch dafür habe oder gefunden habe und wie sich vor allen Dingen, wie anderen Menschen auf mich reagieren und welches Bild die von mir haben. Mhm. Und ich bin eigentlich nie happy mit mir selber oder einer Performance von mir.
Warum nicht?
Das, weil es immer ausbaufähig ist oder immer. Also ich bin ja viel im Studio dann oder arbeite jetzt, muss mich selber aufnehmen. Und dann bastle ich da so lange rum, bis das irgendwie cool ist. Und Ausdruck ist natürlich das Wichtigste. Aber ja, also ich bin selten, also ich merke so an den Leuten, jetzt zum Beispiel machen wir so eine unperfekte Show, indem wir lauter so Bilder aufgestellt haben auf der Bühne von meinen Heroes und spielen auch Songs. So, das ist so ein bisschen die Epoche, warum ich jetzt da seit fast 20 Jahren Musik machen darf. Oder hauptberuflich, ich mache ja schon viel länger Musik. Aber halt so die ganzen Heroes, wir spielen Songs davon. Ich habe ja mal für Disney einen Song gesungen und so. Und das ist ein ganz toller von Phil Collins, der jetzt leider nicht mehr spielen kann. Also spielen wir den jetzt.
Und welchen Song spielt ihr da?
Ja, Die gehört mein Herz, heißt der Song. Ganz toller.
Wie heißt der von Phil Collins? Welcher Song ist das?
You be in my heart. Den kennst du, den Song, oder?
Sing noch mal kurz weiter. Ja, mach.
Ich schnapp's mal.
Ja, okay. Ich arbeite mit Tricks.
Hör auf zu weinen und nimm meine Hand. Halt sie ganz fest, hab keine Angst. Ich will dich hüten, will dich beschützen, bin für dich hier, keine Angst. Da kommt der Refrain. Denn dir gehört mein Herz. Ja, dir gehört mein Herz. Von heute an, für alle Ewigkeit. Bisschen kitschig, aber total
bisschen
schön.
Weiter, noch ein bisschen, noch einmal den Refrain.
Ja, dir gehört mein Herz. Nun bist du hier bei mir. Von heute an, für alle Ewigkeit. Genau, ein wunderschöner Song. Und den, das ist, ja, ganz, ganz toller Song. Und den habe ich 10 Jahre, da habe ich noch nie wirklich live gespielt. Und jetzt auf der Tour, weil wir eben so die Story erzählen, was ich so gemacht habe in den vielen Jahren, genau, ich habe auf über fast 300 Songs gesungen und den Song habe ich nie live gespielt. Und jetzt spielen wir den im Sommer halt mit der ganzen Band und so, diese Phil Collins Version. Das ist, und er kann leider keine Musik mehr machen, das ist total schade. Hätte ich gerne noch live gesehen.
Ja. So, deine, überhaupt deine sehr unkonventionelle, wahrscheinlich unkonventionelle Karriere zeichnen wir jetzt gleich mal ein bisschen nach. Für all die Menschen, die dein Leben noch nicht so gut kennen oder deinen Werdegang noch nicht so richtig verfolgt haben. Aber erstmal hören wir Eric Clapton, Wonderful Tonight.
Ja.
Warum dieses Lied?
Naja, da habe ich auf dem Campingplatz in Südfrankreich mit einem hochroten Sonnenbrandkopf habe ich eine Gitarre umgeschnallt bekommen, weil ich leider meinen Arm gestreckt habe, als der Alleinunterhalter gesagt hat, wer von euch spielt denn ein Instrument? Und ich sage, ich spiele Gitarre. Und zum Glück durfte ich mich damals nicht tätowieren, sonst hätte ich bestimmt ganz viele Tätowierungen mit Gitarren und so. Und dann habe ich da eine Gitarre, E-Gitarre um und dann konnte ich halt nur einen Song. Und das war halt Wonderful Tonight. Das war total schön, weil der Alleinunterhalter den Song und da stand ich halt dann mit diesem hochroten Kopf auf der Bühne und es ist ein Song, den ich sehr liebe, es ist ein sehr einfacher Song, aber es ist ein sehr ehrlicher, transparenter Song. Also der braucht nicht viel. Gute Songs brauchen eh nicht viel. Also einen guten Song kannst du mit der Gitarre spielen oder in der Klavier oder so und dann ist man schon in der Welt.
Ich hätte an meinen Gast Gregor Meile Eine kleine Frage, bevor es weitergeht in seiner Biografie. Wie kann es sein, dass deine verrückte Hippie-Mutter dir ausgerechnet das Tätowieren verboten hat?
Sie hat mir es nicht verboten, aber es war jetzt einfach, war für mich nie wirklich wichtig. Also ich habe bildlich gesprochen ganz viele Tätowierungen in meinem Kopf oder in meinem Herz von Menschen oder Stories oder sonst irgendwie. Das ist mir eigentlich viel wichtiger und da kann ich mich auch erinnern. Ich habe auch nicht so tolle, coole Fotos im Handy, weil ich immer den Moment verpasse. Oder in Corona zum Beispiel waren wir ganz lange auf einer Insel, haben wir uns verschanzt auf dem Kanaren. Und
wir ist deine Familie, deine
genau,
Frau
und du. Genau, und haben uns da verschanzt und waren, da war die Maus noch ein bisschen kleiner, die ist jetzt, wird jetzt 8. Und da gibt's dies jeden Morgen, da haben wir die Wiese stehen lassen, so eine riesengroße Blumenwiese, und ist jeden Tag da reingerannt. Und da sind 200 Handrücken große Schmetterlinge in den Himmel, und ich habe kein einziges Foto davon. Aber ich werde das nie vergessen. Das habe ich alles hier oben auf der
Festplatte. Du kriegst richtig feuchte Augen, wenn du davon erzählst.
Das ist ja auch
richtig emotional.
Ja, das ist so, weil man den Moment nicht verpasst hat, indem man auf ein bescheuertes Display guckt. Also ich erinnere jeden Abend Menschen auf der Bühne daran, Leute, wir sind jetzt gerade hier. Guckt nicht durch ein Display durch. Ihr verpasst den Moment, wenn er da durchguckt. Aber der Ansatz ist ja so, man denkt, man verpasst einen besonderen Moment und drückt dann auf den Display rum, um es irgendwie aufzunehmen, verwackelt mit schlechten Ton und so. Und du kannst ja auch tolle Sachen aufnehmen. Und es ist auch, wir sparen ja auch viel Zeit durch die, sage ich jetzt mal, Endgeräte, aber es ist Wahnsinn, was für Zeiträuber das sind. Und also für mich ist das Schlimmste, dass das Handy einen halt einfach nicht im Hier und Jetzt sein lässt. Das nervt mich total an. Und für mich ist ein schöner Tag, wenn ich einfach das Ding gar nicht weiß, wo es ist, und am Abend irgendwie kurz bevor ich, weil ich das als Wecker brauche, ne, mal stelle ich mir einen Wecker ein und dann sage, wo habe ich es eigentlich hingelegt?
Du hast eine Zeit lang mal Songs in dein Handy gesungen, das ist länger her schon. Ich weiß nicht, wie du das heute machst.
Aber wenn ich gehe immer in so eine Art Bootcamp, wenn ich jetzt sage, ich brauche neue Songs oder ich würde gerne ein paar neue Songs schreiben, dann habe ich so Ideen auch immer irgendwie gesammelt, aber nicht zu Ende gearbeitet, und dann schließe ich mich selber so eine Woche irgendwo ein, und dann ich versuche es komplett handyfrei. Also wir kommunizieren, ich schreibe dann eine Mail und mir geht's gut, alles taco, aber ich ziehe mich irgendwo hin zurück und brauche dann wirklich, weil ich möchte nicht irgendwie Außenwelt oder eine E-Mail, die Rechnung muss noch überwiesen werden. Oder keine Ahnung, ich bin ja auch Geschäftsführer, oder 90% meines Jobs ist halt irgendwie Logistik, Handling, Dinge entscheiden. Und wenn ich kreativ sein muss, falls keiner für mich macht, und das ist auch gut so, ich will auch kreativ sein, dann mache ich die Kiste aus und versuche halt einfach, dann habe ich wirklich so viele Instrumente.
Dann trennst du die Welten
voneinander. Ja, muss ich. Ich habe dann wirklich auf dem Sofa, jetzt zum Beispiel, das letzte Album habe ich in Ligurien geschrieben, einen ganz tollen Ort, der für mich nicht mehr erreichbar ist. Deswegen war es sehr exklusiv, weil es die tolle Wohnung einer meiner besten Freunde oder meiner besten Freundin ist. Und das ist ein unfassbar schöner Ort. Die Wohnung ist dann verkauft worden von ihren Eltern, nachdem ich da war. Hat nichts mit meinem Vandalismus zu tun, sondern es war schon vorher beschlossene Sache. Und ich habe so die letzten paar Wochen dort verbracht, und das ist ein ganz heiliger Ort, weil ich seit ich 18, 19, 20 bin, dort Zeit verbringen darf, hauptsächlich auch mit ihren tolle Erinnerungen habe in meiner ganzen. Kennst du das, wenn du so einen Ort hast, wo du immer wieder zurückkehrst, und ich war da zum Beispiel mit 5 verschiedenen Partnerinnen in meinem Leben. Und das ist Wahnsinn. Das ist wie, wenn man so einen Backflash irgendwie kriegt und so krass. Ja, da war ich das erste Mal im Sommer 2001 oder so, war ich das erste Mal. Das ist crazy. Und da war das Wasser woanders, weil es ist direkt am Meer. Es ist so eine Privatlagune mit einem Haus. Total crazy. Und du läufst durch so einen Rosmarin- und Lorbeer-Orangenbäumen, läufst du runter in diese Grotte. Unfassbar schön. Und ich habe da halt in einer Woche, ich bin da hingefahren, sag so, Meile, du Penner, jetzt bist du hier, jetzt machst du das alles aus, was dich irgendwie ablenken kann, und du gehst hier nicht wieder weg, bevor nicht irgendwas fertig ist. Und habe ich in einer Woche 5 Songs geschrieben, wo ich echt happy war, vom Scratch, also von, da war gar nichts, nada. Und das ist total was Schönes, und das ist.
Was heißt vom Scratch?
Also heißt von vorne, also es war, vorher war Stille. quasi. Und das ist halt das Schöne, du greifst tief in dich rein und dann lässt du mal was raus und du musst aber das Momentum schaffen. Und dann habe ich wirklich ganz viele Instrumente da angepackt in meinen Bulli, habe die mitgenommen, habe die dann da aufgebaut und wenn ich am einen Song nicht weiterkam, habe ich am nächsten Song gearbeitet. War viel Kaffee involviert. Ich habe mir selber so ein Alkoholverbot ausgegeben, weil man gerne mal so ein zufriedenes Feierabendbierchen oder Glas Wein, das habe ich alles nicht gemacht, weil ich einfach durcharbeiten wollte und war teilweise auch 14, 15 Stunden am Basteln, weil man immer die Birne an ist und das war total schön. Und am Samstagnachmittag hatte ich 5 Songs in der Tasche,
das
war happy nach,
ja,
mit mir
das
selber.
Das klingt auch wirklich sehr, sehr
war
produktiv.
War happy mit mir selber
auch,
und saß am 14 Uhr im Restaurant und habe mir Spaghetti Vongole bestellt und ein Prosecco mittags um 2 weggebracht.
Jawohl.
Und es war total cool, weil ich einfach happy mit mir selber war. Und es gibt wenig Momente in meinem Leben, wo ich eine eigene, selbst erschaffene Zufriedenheit hinkriege. Weil ich mir was vorgenommen habe und es verdammt nochmal durchgezogen habe und irgendwie mir selber nicht, ich kann mich selber sehr gut überreden.
Nein, das ist so wichtig. Das ist so wichtig.
Aber es gibt wenig Momente, die dann so sind.
Das meine ich, umso wichtiger ist es, denn wir verbringen wahnsinnig viel Zeit damit, unzufrieden mit uns zu sein, ja, glaube ich. Ich finde, so eine Allianz aus Selbstdisziplin und Fantasie kann was ganz Tolles bewirken, ne? Dass du eben sitzen bleibst, dass du dran bleibst, dass du jetzt nicht sagst, ach komm, ich fange morgen an oder ach los, komm, die 2 Sekt ist jetzt egal, sondern dass du das durchziehst und dann eben auch das Glück hast, dass dich die Muse in dem Moment küsst. Denn das kann ich mir auch vorstellen, dass diese Art der Kreativität, die vielleicht nicht Künstler auch ein bisschen idealisieren. Auch das ist wahrscheinlich Fleiß
also
und
jetzt,
Struktur.
Das Künstler gar nicht so auf so ein Soulstein, sondern es hat wirklich einfach immer was mit Machen zu tun. Und ich
Loslegen, weitermachen.
Da Vinci, weiß nicht, warst du schon mal, das kann ich dir sehr empfehlen.
In der Sixtinischen Kapelle? Nein.
Nein, das ist auch nicht von Da Vinci, sondern...
Danke.
Michelangelo.
Oh ja.
Alles cool.
Nee.
Also Fakt ist, dass die Medici war der einzige Ort in dieser Zeit, wo man als Künstler so sein durfte und machen konnte, so halbwegs, was man durfte. Also in dieser damaligen Zeit.
Warum hast du dich damit so genau beschäftigt?
Weil es total schön ist. Leonardo da Vinci war ja Musiker. Der hat ja Akkordeon erfunden.
Alles gemacht.
Gitarre gespielt und hat aber Massenvernichtungswaffen erfunden, um halt einen Job zu kriegen. Ziemlich crazy, aber es ist so. Aber Da Vinci, um zum Ursprung, also ich interessiere mich eher für den jungen Da Vinci, es gibt dieses tolle, eben meine beste Freundin aus Italien, die Paula, da war ich im Da Vinci Museum in Milano, das ist direkt an der Scala, weiß nicht, ob das noch da ist, aber das ist total schön, weil die Originalsachen, die er erfunden hat, halt nachgebaut sind als Modelle und dann kapierst du das und die bewegen sich auch und ist total, und die Mona Lisa, und das ist total geil, ist quasi so digitalisiert worden, dass du die im Zustand sehen kannst, wie sie gerade gemalt worden ist. Weil durch den Alterungsprozess natürlich die ganz anders aussieht heutzutage. Aber dieses Ölgemälde und die Farben sind halt digital so dargestellt, als ob es gerade gemalt worden ist von Da Vinci. Und dann ist es ein echter Mensch. Ist total beeindruckend. Und das kann ich nur jedem empfehlen, weil Florenz, wenn man versucht, mit dem Auto nach Florenz reinzufahren, ist ein großer Fehler, weil man da quasi nach Hause fährt und ganz viele Tickets bekommt, weil man da gar nicht reinfahren darf und so weiter. Das ist mir alles schon passiert. Und deswegen, ich war mit meinen 2 Brüdern, waren wir in der Toskana, lange Geschichte, und dann sagt Leute, wir fahren nicht nach Florenz, wir haben noch 8 Stunden, bevor der Flieger geht, wir fahren nach Da Vinci. Da wollte ich eh immer mal hin. Und dann waren wir am Geburtshaus von Leonardo da Vinci, wo er geboren ist. Oberhalb von Da Vinci, ist ein paar Kilometer von Vinci weg. Und das sind überall tolle Olivenhaine. Du guckst auf Florenz runter, direkt oben, und dann hast du ein riesengroßes Tal. Und in dem Tal ist alter Baumbestand, der auch schon zu Da Vincis Zeiten da war. Und das heißt, und in diesem Tal sind ganz viele Vogelschulen, die übereinander fliegen. Und Leonardo hat als Kind, hat er das gehört, ist er mit aufgewachsen, und deswegen war der so am Fliegen und am Vogelflug dran interessiert, weil den ganzen Tag dort Vögel hoch und runter fliegen, also ganze Schwärme, und dann halt guckst du runter auf Florenz, und das war halt die große weite Welt damals. War halt, hey, ich muss irgendwie, ich komme aus einer halbwegs normalen Familie. Also ich bin jetzt kein Sklave, weil die gab es damals auch, sondern ich komme aus einer Familie mit einem bürgerlichen Namen und so weiter. Aber ich muss es trotzdem irgendwann mal schaffen, machen, tun. Und diese ganzen Erfindungen, es ist wirklich unfassbar beeindruckend, was der so nebenher noch, das Akkordeon zum Beispiel hat er nebenher erfunden oder so weiter. Und deswegen bin ich so, ist Da Vinci halt total cool, weil du halt auch, wenn du Musik machst, ich muss ja ganz viele andere Dinge auch machen, dass es irgendwann mal klappt, um von Musik leben zu können. Und diese Zeit als Künstler ist so die geringste Zeit in meinem beruflichen Leben. Es sind nämlich die 2 Stunden auf der Bühne oder 3 Stunden. Und der Rest ist, dass man da hinkommt, dass man da hinfährt, dass man guckt, dass alles bezahlt wird. Also das hat ganz viel mit Logistik und Zeug zu tun, die auch teilweise nicht in deiner Hand liegen.
Okay, stopp, Hand. In meiner Hand liegt die Musikliste. Wir spielen jetzt With You von Amos Lee. Noch ein kurzes Stichwort dazu?
Ja, weil wir es gerade von Leonardo da Vinci hatten. Das könnte auch so ein Song sein, der ihm gefallen hätte.
Baby in your loving eyes, baby in your loving hands, baby I can see right now, it's only you who understands.
Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar@radio1.de. Und Sie können, das wissen Sie aber, glaube ich, diverse Gespräche noch als Podcast nachhören von Martin Wuttke und Sascha, Annette Humpe, Ina Müller, Tobias Moretti, Caroline Peters, Tobi Schlegel, König Boris, Max Strohe, Reinhard May, Johann Lafer, Robert Stadelober, Sophie Hunger, Nina Hoss und einige andere. Heute ist der Musiker Gregor Meile zu Gast. Und das hier ist unser letzter Gesprächspart. Er hat als Tontechniker gearbeitet nach der Schule, wohl auch sehr erfolgreich, denn immerhin wurde dir ein Job in Südafrika angeboten. Du warst auch, wenn ich diese Geschichte richtig verstehe, du warst auch kurz davor, das anzunehmen oder hattest auch vielleicht schon unterschrieben. Da bekamst du einen Anruf. Ohne dein Wissen hatte dein Bruder dich bei Stefan Raab, bei dieser Show mit den 200.000 Buchstaben angemeldet.
Genau, der hat da gearbeitet halt bei Brainpool.
Ach, guck mal.
Und wir hatten eine WG zusammen und er hat quasi meine Gitarre mitgenommen, weil er wusste, ich gehe eh nicht zur Castingshow. Und hat quasi so ein bisschen unter einem Vorwand, pass auf, damals hatte ich noch Muckis, Gregor, du musst mal was Schweres tragen helfen. So. Und er hatte immer ganz nach irgendwie was in der Ausstattung, was rumräumen muss. Und ich bin da wirklich ohne Verdachtsmoment hin. Und dann hat er mir so einen Aufkleber hier, 7.100, waren ganz viele Leute vorm Studio. Und das war aber immer was los. Also ich war auch ganz oft bei ihm im Studio und hab mir coole Bands angeguckt, weil er mich da so reingeschmuggelt hat. Red Hot Chili Peppers oder John Mayer, bin ja ein riesen John Mayer Fan. Und ich konnte die sehen halt im oder Coldplay im Studio, weil er mich da reingeschmuggelt hatte und so. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist wieder ein cooler Act oder so, aber dann war es eine Castingshow und dann habe ich mein Liedchen gespielt. Das konnte ich aber nicht zu Ende spielen, weil ich zu wenig Zeit hatte und konnte also den Refrain auch nicht spielen. Und dann durfte ich mit seinem Vitamin B nochmal wiederkommen. Das war quasi das Vitamin B, das ich hatte, dass ich nochmal kommen, also zumindest den Refrain spielen kann. Das hat dann Stefan gesehen und Stefan Raab und die Show war quasi man somit die erste Show, wo man eigene Songs singen konnte. Und das hat er gesehen, das fand er cool. Dann durfte ich aber wiederum in der Sendung, weil es unfair den anderen gegenüber war, war der Deal, dass man bei den ersten 2 Songs nur Cover-Songs macht, weil die Heavytones ja das alles vorbereiten müssen.
Das war die Studioband, ne?
Die Studioband, genau, die berühmte Band. Und dann hat Stefan gesagt, hey, warum singst du nicht deinen eigenen Song da? Deswegen bist du doch da. Also er hat, zu Recht hat er damals sein Veto eingelegt, was vorher abgemacht war. Und dann sagt, okay, dann spiele ich jetzt meinen eigenen Song. Bin wirklich mit ganz wenig Stimmen mit dem Cover-Song, das Cover von Jamair, weitergekommen und bin dann ins Finale gekachelt mit Stefanie Heinzmann zusammen und war wahnsinnig froh, dass Steffi das Ding gewonnen hat unter 2 Aspekten. Erstens, ich habe quasi schon ganz viele Songs geschrieben und wusste, irgendwie habe ich ja die Songs schon da, die aufmerksam habe ich jetzt alle Songs, konnte ich da spielen. Ich habe quasi für jede Sendung einen Song geschrieben.
Wow.
Und habe gesagt, das kriege ich schon irgendwie hin. Aber Steffi, wenn die das nicht gewinnt, dann wird es vielleicht schwieriger haben, an den Start zu kommen mit ihrer Mucke. Und das war ganz cool so. Und ich wollte auch nicht so in volle Kanne in die Öffentlichkeit, sondern wollte eher so mein Ding machen. Und das konnte ich auch so ein bisschen im Windschatten und konnte dann mich so weiterentwickeln. Wobei ich natürlich damals schon 10 Jahre älter war als sie und konnte mich einfach entspannter mit entspannteren Entscheidungen, also auch sehr viel, habe relativ früh dann mein eigenes Label gegründet und so weiter, weil mir die musikalische Freiheit einfach wahnsinnig wichtig ist.
Die gute Nachricht ist ja, dass Stefanie Heinzmann ebenso nach wie vor sehr erfolgreich ist und das und für sich einen sehr, sehr guten Turn hingekriegt hat. Also ihr beide gehört zu den wirklich wenigen Künstlerinnen und Künstlern, die aus, wir haben es vorhin schon gesagt, aus Castingshows sogenannten hervorgehen und die sich dann, aber das ist eben auch nicht so einfach, die sich dann ihren Weg erobert haben, denn auch das haben wir erwähnt, das ist ein Struggle. Du hast dann, das ist so eine Tür, die dir geöffnet wird. Du darfst vom Nektar naschen, das ist einfach so. Plötzlich wirst du eingeladen in verschiedene Shows. Du hast Talent, du bringst vielleicht sogar noch andere Ingredients mit. Aber das bedeutet nicht, dass es dann weitergeht. Und auch du hast das zu spüren bekommen. Also du hast schon, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du deine Erwartungen auch gar nicht so hoch gesetzt. Aber es ist ja ein anderer Schnack, ob du dann ein erfolgreiches Album machst. Das hast du danach gemacht. Und dann in den Jahren danach ist es aber schon ruhiger geworden. Ihr seid wieder zu zweit getourt. Ihr habt dann auch wieder, das ist jetzt überhaupt gar nicht despektierlich oder auch nicht weniger wert, aber auf Hochzeiten gespielt oder man möchte dann natürlich, kann ich mir vorstellen, wenn man Blut geleckt hat, da auch wieder auf die Bühne. Es müssen ja nicht die riesengroßen Bühnen sein. Hast du dran geglaubt, dass das nochmal passiert?
Also das Coole war, dass man, weil das gerade schon gesagt hast, vom Nektar probiert. Also was, ich bin ja da ja auch irgendwie, ich bin sehr rational und ergebnisorientiert unterwegs und ich wusste, okay, ich brauche jetzt halt Durchhaltevermögen. Und irgendwas in mir hat auch gesagt, jetzt, ich war ja nur für mich selbst verantwortlich. Wenn ich damals schon Familie gehabt hätte, hätte ich es nicht durchgezogen. Weil es einfach, ich habe ein Drittel der Konzerte keinen Cent verdient oder war nicht krankenversichert und so, das hätte ich dann nicht gemacht.
Weil du keine Kohle hattest.
Ich hatte ja einfach davor einen Job. Ich war ja Toningenieur, ich war ja weltweit unterwegs und hätte einfach einen super Job gehabt als Tontechniker. Das habe ich ja 12 Jahre gemacht. Und Musiker sagt, wenn ich alles auf eine Karte setze, dann probiere ich es halt so lange, bis es nicht mehr geht. Und dann hast du, das erste Album war Top 10. Das heißt, es hat schon mal, dann kommt diese klassische.
Wir reden über 2008, glaube
genau,
ich.
Genau, 2008. Ja. Und dann kommt es aber um diese Erkenntnis oder es nicht wahrhaben wollen, dass es schon wieder vorbei ist. Und dann musst du eben dieses Durchhaltevermögen haben und auch die Grundvoraussetzung, dir nicht so viel zu schade zu sein. Das heißt, ich habe quasi mit einem Klapppad und einer Isomatte und einem nicht ganz so guten Schlafsack, mittlerweile habe ich einen Down-Schlafsack, das war das erste, wo ich Kohle hatte, was ich mir gekauft habe, haben wir halt irgendwo Backstage oder in Kinderzimmern bei Veranstaltern oder in leerstehenden Kneipen, haben wir halt gepennt, wo wir auf Tour waren. Also das waren Friss oder Stirb und das, aber jetzt, ich will es jetzt gar nicht so dramatisch, wir haben ganz, ganz tolle, schöne, immer noch Freundschaften auch dadurch, aber du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, hey, also das Leben eines Künstlers, Musikers ist immer so eine Amplitude. Und dann kam eben noch ein weiterer Peak 2014.
Bei manchen kommt dieser Peak nicht. Also das sind auch, ne, es gibt auch ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler, überhaupt diese künstlerischen Berufe. Da kann es einfach sein.
Kann ich dir eine tolle Geschichte erzählen?
Ja, na unbedingt.
Ich saß im Auto 2012 in meinem Leasingkarre, die ich nicht mehr bezahlen konnte. Und habe meinen damaligen, also meinen ehemaligen Chef angerufen, der als Tontechniker immer mehr Jobs besorgt hat und der hat ganz viele, also eine Beschallungsanlagenfirma und so weiter, Veranstaltungsfirma. Und da habe ich angerufen, hey Mensch Günni, wie sieht's denn aus, hast du mal Jobs wieder für mich? Irgendwie so, keine Ahnung, LKW laden, löten, Kabel aufräumen, also jetzt irgendwas oder eine Tour oder so. Sagt er, okay, du machst doch jetzt Musik. Und sage ich, ja, läuft gerade nicht so gut, aber vielleicht kann ich bei dir ein bisschen. Sagt er, nee, Krieger. Und dann haben wir ein langes Gespräch geführt, weil ich ihm auch immer beim Kaffeetrinken Songs vorgespielt habe damals, die noch nicht ganz fertig waren und so, weil er auch so Mucker ist und mittlerweile nur noch Musik macht und so, seitdem er in Rente ist. Und er hat dann, während wir telefoniert haben, hat er mir 10.000 Euro überwiesen mit einer alten Rechnungsadresse, die er von mir hatte und sagt halt wirklich am Ende des Gesprächs, so, ich habe dir gerade 10 Mille überwiesen, zahl's mir irgendwann mal zurück, wie es dir passt, dann habe ich das wirklich in kleinen Scheinen schwer verdient durch viele Hochzeiten und Dingens und Konzerte, habe ich das wieder zurückbezahlt, jeden Cent, aber es war halt, der hat daran geglaubt und das war ein Gläubiger in dieser ganzen Geschichte von vielen. Und es war aber, warum ich es erzähle, ist, dann kam eben 2013, ein Jahr später, der Anruf, eben bei der Sendung mitzumachen, bei Sing My Song, was total crazy
damit
war.
Damit ging es, glaube ich, gerade los.
Xavier Naidoo hat mich angerufen, ja. Wir haben uns bei Tim Melzer kennengelernt, lange Story. Also Tim war damit involviert, weil die Söhne damals in Hamburg gespielt haben, waren einen Tag vorher im Restaurant bei Tim. Wir haben da gespielt als Hausband und so hat
in der Bullerei
so Xavier und ich uns kennengelernt. Und Xavier ist damals wirklich im Publikum rumgerannt und hat mich gesehen da auf der Bühne und hat die Songs so und sagt, hat halt das halt gerafft, was da so passiert und war total crazy. Und nach dem Konzert war das für mich total krass, dass der Typ mich anquatscht und sagt, ey, das klingt total bescheuert, aber wir müssen mal was zusammen machen. Und das war eine
Das ist natürlich ein Adelsschlag, das war auch vor dieser ganzen Zeit, also ich will, das ist ein zu großes Thema, um das jetzt zu behandeln und da will ich dich jetzt auch gar nicht fragen.
Nee, überhaupt alles cool, ich bin ja selber drauf gekommen, weil ich da nicht dran, also eben wahnsinnig zu viel zu verdenken habe und total schade finde, dass wir seit 6 Jahren, eben hat er halt den Kontakt mit ganz vielen Menschen abgebrochen, ich habe seit 6 Jahren auch keinen Kontakt zu ihm und kann und habe auch gesagt, ich spreche nicht über Menschen, mit denen ich gar nicht beurteilen kann, weil ich gar nichts da, also ich habe nicht mit ihm gesprochen darüber und also rede ich da auch nicht darüber. Und ich habe, aber was passiert ist damals, mein Auto ist auf Tour verreckt, eben dieses lustige Leasing-Auto und Xavier hat mir halt, das ist diese Wahnsinn-Story, einfach ein Auto geschenkt, damit ich meine Tour weiterfahren kann. Und dieses Auto fährt immer noch, mein kleiner Bruder ist ein alter VW-Bus, der hat fast 500.000 Kilometer, weil wir da viel gefahren sind.
Aber und wir haben einen neuen Werbevertrag.
Ja, es ist halt ein alter Bulli und der hat wirklich uns oft das Leben gerettet, weil wir da, wenn du als Mucker kein Auto hast, kannst du nicht spielen. Nee,
genau. So. Und du hast mitgemacht, Sarah Connor, Roger Cicero.
Bei Sing My Song damals,
waren da, genau. Und das war dann, das war so ein Eye-Opener für ganz viele und das hat dich nochmal...
Warum ich es erzähle, weil ich wirklich zur selben Zeit, als ich bei Sing My Song auf dem Sofa saß, nicht krankenversichert war. Also ich habe quasi Klamottengeld vom Sender bekommen, 500 Euro, da habe ich nur 50 Euro für Klamotten ausgegeben, also für die Sendung. Ich sage, ich gebe doch nicht so viel Geld für Klamotten aus. Und wir haben zu dem Zeitpunkt, meine Frau und ich haben zu dem Zeitpunkt ein Sofa für 580 Euro auf 3 Jahre finanziert. Und das ist halt einfach so, deswegen habe ich das vorher erwähnt mit der Waschmaschine. Für mich ist es, also ist Geld eine Sicherheit. Wenn die Waschmaschine kaputt geht, kann ich mir zum Glück nach 10 Jahren eine neue kaufen. Und das ist die Sicherheit, die ich auch brauche als Papa, Familienpapa und so weiter.
Und trotzdem ist es ja jetzt nicht so, dass du das vergessen hast. Und du bist ja jetzt auch nicht in so einer Sphäre unterwegs, wo du mit einem Heli von A nach B geflogen wirst, sondern...
Später. Aber nee, es ist wirklich, also das hatte ich noch nie, weil ich bin ja gerade mit dem Sprinter hierher nach Berlin
gefahren.
Genau.
Und das ist ja, also ich meine, ich weiß, ich kann es jetzt nicht genau einschätzen, aber wenn ich es von außen so sehe, würde ich sagen, wenn du Glück hast, bleibt es so. Deine Konzerte, nicht alle sind sofort ausverkauft, aber es gibt Orte, da ist nach einem Tag sind
wenn
alle Karten.
Man, und zurückzukommen, wenn man in Amplituden denkt. An der größte Konzertveranstalter in Deutschland, ich nenne keine Namen, aber der hat zu mir am Telefon gesagt, als er mir ein unmoralisches Angebot gemacht hat, Krieger, du mit deiner beschissenen Bescheidenheit. Das ist der Originalsatz. Und das ist das, was ich erwähnt habe. Ich habe einen gewissen Realismus und auch bin ergebnisorientiert. Und wenn man weiß, dass nicht nur das Leben, sondern auch eine Karriere in Amplituden abläuft. Und ich hatte, also ein Zenit würde ich nicht sagen, aber ich hatte einen Peak und es war mega und da haben sich viele Sachen ergeben daraus und deswegen wir reiten die Welle immer noch. Und aber ich bin mir halt eben nicht zu schade, jetzt wieder, obwohl wir Millionen von Konzertbesucher hatten, fahre ich jetzt den Sprinter auf Tour und bin mir da nicht zu schade. Ich fahre das mit Stolz, weil ich weiß, dass wenn ich den nicht fahre, muss den jemand anders fahren. Ich muss sowieso mit dem Auto fahren. Und der ist ziemlich voll, also so fahre ich den lieber selber.
Also, Tour ist ein gutes Stichwort und wir sind leider auch am Ende unserer Gesprächszeit. Aber ich habe mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben. Warte mal, was gibt es denn? Es gibt die Sommertour noch, in der stecken wir mittendrin mit Open-Air-Konzerten auch. Kann man, wie gesagt, unter Gregor Meile, unter deiner Homepage, kann man diese ganzen Termine sehen. Dann gibt es eine Unplugged-Tour ab Oktober. Berlin ist nicht dabei. Der Start ist in Magdeburg am 24. Oktober, glaube ich. So. Und die ganzen Tourdaten und Alben und so weiter, das können Sie sich online anschauen. Für Neuruppin, das am nächsten dran an Berlin von all den Daten, würden wir jetzt einmal zwei Karten verlosen. Das Konzert findet am 28. November statt. Ist noch ein bisschen hin, aber dies hier ist ja auch ein Podcast. Wer weiß, wann Sie das anhören. Und Sie müssen dafür folgende Frage richtig beantworten. Achtung! Gregor Meile hatte 2015 auf Vox ein Format, bei dem er deutschsprachige Sänger und Sängerinnen besuchte und dann haben sie, was Wunder, gesungen. Wie hieß dieses Format? Schicken Sie die Lösung an hörbar mit OE at radio1.de. Schreiben Sie bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail, damit wir Sie benachrichtigen können. Wir enden mit einem Stück von dir, lieber Gast. Komm kurz rüber vom Album Individualität. Mhm. Das ist im letzten Jahr erschienen.
Ist so ein klassischer Corona-Song. Ich habe ja mich, als das so über die Welt hereinbrach, habe ich mich in so ein Drachenkostüm geschmissen bei einer überregionalen Fernsehsendung und habe dann unerkennbarerweise da als Drache fungiert.
Okay, ich dachte Maus, aber das war der. Das
in
war
dem Fall war es aus einer Mausendrache. Ja. So ist es ja. Immer mit den. Ja. Ich erscheine immer größer, als ich
bin. Aus der Mücke an Elefanten.
Aber das war total crazy, weil zu dem Zeitpunkt so ein weltweiter Lockdown war. Ich hatte mich dann auch selber infiziert, weil wir sehr früh da in Kontakt mitgekommen sind. Und da gab es halt noch kein Know-how, wie man damit umgehen sollte. Das heißt, da hat es mich ganz schön...
Wir hatten alle Schiss.
Alle so 20, klar. 30.000, unter den ersten 20, 30.000 in Deutschland. Und da habe ich wirklich in... 11 Tagen, weil ich habe die Musik für Masks immer selber, also produziert und gemacht, die Playbacks, weil mir das wichtig war und ich konnte dann aber nichts mehr. Und dann habe ich wirklich, das weiß ich noch ganz genau, ich habe in 12 Tagen 11 Kilo abgenommen. Was ich erstmal nicht so schlecht fand, aber ich habe halt diese Angstzustände, dass man keine Luft kriegt, war halt richtig scheiße. Aber ich wusste, ich muss dann wieder ins Kostüm und es war gut so, dass ich quasi einen Job hatte und nicht in so ein Loch gefallen bin, hey, was ist denn wenn?
Und das stimmt.
Sondern wirklich, hey, zack, und ich, das Coole ist, dass ich halt zu dem Zeitpunkt, wo die, wir haben dann irgendwie 80 Konzerte logischerweise abgesagt in dem Jahr. Das wäre ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen. Aber es war auch so erfolgreich, weil es bewusstseinserweiternd war, weil wir toll zusammengehalten haben, weil ich mit meinem Erfolg vielen anderen Kollegen helfen konnte. Und das ist alles cool. Und ich halt als Autor halt auch stehen konnte. Das heißt, ich wurde durch meine Autorenrechte, ich habe über 130 Songs geschrieben, konnte ich mich ganz gut über Wasser halten, halt in den Zeiten, wo gar nichts reinkam.
Gregor, du bist ein super Gast. Also vielen Dank, dass du hier heute zu Gast bist oder warst. Wenn Sie dieses Gespräch nochmal nachhören oder von Beginn anhören wollen, dann haben Sie die Möglichkeit natürlich als Podcast über YouTube, über die ARD Audiothek, über Radio 1 Homepage. Und ja. Und wir haben ja Stefanie Heinzmann auch erwähnt. Das war auch ein sehr, sehr schönes, auch sehr emotionales Gespräch, das Sie nachhören können über die ARD Audiothek. Die Hörbar Rust. Am besten Sie abonnieren die ganze Chose. Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss. Drück mich nochmal bitte in dieser unfreundlichen Zeit. Ich möchte mich nicht beklagen, nicht aus Stolz und Selbstmitleid.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.